Ja, wir wollen mit unserer chronologischen Betrachtung des Evangeliums auch weiter fortschreiten und wollen jetzt ja bereits schon zum vierten Mal die Geschichte von Jesus und der Samariterin weiter auch betrachten. Wir finden ja das Ganze in Johannes 4 von Vers 5 bis 26. Und heute wollen wir aber von Vers 16 auch gemeinsam noch lesen. Wir haben ja das letzte Mal mit diesen Versen begonnen und wollen heute auch weitermachen. Johannes 4 von Vers 16. Jesus sprach zu ihr: Geh hin, ruf deinen Mann und komm wieder her. Die Frau antwortete ihm: Ich habe keinen Mann. Jesus sprach zu ihr: Du hast ganz richtig gesagt, ich habe keinen Mann. Denn fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Insofern hast du wahr geredet. Die Frau sagte zu ihm: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesen Berg angebetet und ihr sagt, in Jerusalem sei der Ort, wo man anbeten soll. Jesus sprach zu ihr: Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr wisst nicht, was ihr anbetet, wir wissen aber, was wir anbeten, denn das Heil kommt von den Juden. Aber es kommt die Stunde und ist schon jetzt, da die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Die Frau sagte zu ihm: Ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus genannt wird. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkünden. Jesus sprach zu ihr: Ich bin es, der mit dir redet. Wir haben ja betrachtet, dass wir diese Geschichte in einzelne Abschnitte auch einteilen können. Und wir haben das letzte Mal betrachtet, jetzt den Punkt D, wie der Herr Jesus bildlich gesprochen seinen Finger in die Wunde auch dieser Frau gelegt hat und ihre Sünde, ihr Problem auch offenbart auch hat. Und daraufhin, und jetzt kommen wir zu dem Punkt auch E, hat die Frau dann zu ihm gesagt: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, in Jerusalem sei der Ort, wo man anbeten auch soll. Als der Jesus dieser Frau ja, ihr Leben offenbarte, ihre Sünde offenbarte, hat sie, denke ich, eindeutig erkennen müssen, es ist kein gewöhnlicher Mensch, der vor ihr steht. Und sie hat ihn als einen Propheten erkannt. Nicht als Gott, aber als einen Propheten. Und es ist ja so interessant, wie sie ja einerseits mit dieser harten Wahrheit konfrontiert wird. Und jetzt auf einmal hat man so das Gefühl, als ob sie das Thema wieder wechseln möchte. Aber wisst ihr, diese Frage nach der Anbetung, sie kann aber auch so verstanden werden: Ja, du hast mir jetzt meine Not gezeigt, meine Sünde offenbart, aber an wen soll ich mich überhaupt wenden? Wen soll ich anbeten? Soll ich, so wie die Samaritaner sagen, auf dem Berg Gerizim, oder soll ich in Jerusalem im Tempel auch anbeten? Wo findet man Gott? Wohin soll man hingehen? Wo kann man eine Begegnung mit Gott auch bekommen? Nun, Gott sei Dank, der Jesus, er führt es hier aus, dass wir in dem Zeitalter der Gnade nicht abhängig sind, an irgendwelche geografische Orte, an irgendeinen Berg. Ja, wir sind aber auch nicht an irgendein Gebäude gebunden, an den Tempel, sondern Gott ist Geist. Und wenn wir uns ihm auch nahen, dann ist er gerne bereit, auch sich uns persönlich auch zu offenbaren. Jesus spricht dann in Vers 21, Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr wisst nicht, was ihr anbetet, wir wissen aber, was wir anbeten, denn das Heil kommt von den Juden. Lass uns mal jetzt in diesen Vers 22 hineindenken. Wie ist unser Empfinden, wenn wir so im Gespräch sind und uns der Gegenüber sagt, weißt du was, du weißt eigentlich überhaupt nicht, was du sagst, was du denkst, sondern die Sache ist ganz, ganz anders. Da ist man doch erstmal so stutzig, ja? Er sagt hier, ihr wisst nicht, was ihr anbetet. Wir wissen aber. Das ist doch ziemlich hart, oder? Also wenn jemand sagt, er ist gläubig, was die Samaritanerin nach ihrem Verständnis, Erkenntnis ja war, und dann so eine Aussage, du weißt überhaupt nicht, was du anbetest, aber ich sozusagen, ja, ich weiß das viel, viel besser. Diese Antwort, die hat so eine Tiefe hier drin, und vor allem, wenn wir diesen ganzen Kontext, den wir ja gemeinsam schon betrachtet haben, dass zwischen den Samaritanern und den Juden ja eben keine friedfertige Situation war, sondern dass die Juden die Samaritaner gehasst haben. Die Samaritaner haben das natürlich nicht auf sich auch sitzen lassen. Also es war eine sehr feindliche, ein feindliches Miteinander gewesen. Und jetzt kommt dieser, ich sage es jetzt so mit meinen Worten, dieser hochnäsige Jude und sagt einfach, ihr wisst überhaupt nicht, was ihr anbetet. Es ist so interessant, wenn wir die ganze Geschichte betrachten, dass diese Frau in keinster Weise aber von dieser Aussage gekränkt wurde. Ja, wir haben da gar keine Hinweise aus dieser Geschichte, und doch ist da wirklich unterschwellig, ja, das Ganze doch da auch gewesen. Also der Herr Jesus, er wollte ihr nochmal klar und deutlich auch sagen, wir haben das ja schon kurz betrachtet, es war ein Mischglaube, können wir sagen. Einerseits den Gott Israels anbeten und auf der anderen Seite auch die Götzen anbeten. Und da sagt Herr Jesus ganz klar und deutlich, das ist nicht richtig. Der wahre Glaube, das ist der Glaube, der von den Juden auch kommt. Wir wissen, was wir anbeten. Was hier aber noch auffällt, wir kennen ja die Evangelien, wie hart der Herr Jesus mit den Pharisäern umgegangen ist. Ja? Der Herr Jesus erwähnt von solchen Dingen hier überhaupt nichts. Ja? Wisst ihr, der Herr Jesus, er kam ja in sein Eigentum, und wir haben ja gelesen, die Seinen nahmen ihn nicht auf. Er hat doch schon Widerstand erlebt von den Juden, und er tut all diese menschlichen Dinge überhaupt nicht erwähnen, sondern er konzentriert sich wirklich auf den Glauben. Ja, der hätte ja genauso sagen können: Mensch, Frau, also ich finde es sehr toll, du bist aufrichtig, du möchtest glauben. Weißt du, bei uns in Jerusalem, in Judäa, ich war auch an anderen Orten, Mensch, da ist es ganz schlimm, mit der Gesetzlichkeit und das und jenes. Er sagt kein Wort darüber, kein Wort, sondern ihm ist eins wichtig, dass die Frau zum Glauben durchdringt. Und er tut all diese Nebensächlichkeiten, die so unter Menschen entstehen können, die tut er überhaupt nicht erwähnen, weil sie hier überhaupt auch nicht notwendig sind. Vor allem dieser Gedanke, das Heil kommt von den Juden, nicht von den Samaritanern, sondern von den Juden. Was möchte Christus damit sagen? Er möchte einerseits sagen, Gott hat das Volk Israel auserwähnt, Gott hat dem Volk Israel die Gesetze und Gebote gegeben und der Messias, er kommt aus diesem Volk. Apostel Paulus, er tut im Römerbrief das ganz auch schön zusammenfassen. Ihn hat ja tief bewegt, dass so viele Juden ablehnend auch dem Christentum, der frohen Botschaft des Evangeliums auch waren. Und er sagt hier so, Römer 9, denn ich selbst, ich habe gewünscht, von Christus getrennt zu sein für meine Brüder, für meine natürlichen Verwandten. Und dann fängt er an, jetzt zu erklären. Die Israeliten sind, denen die Sohnschaft gehört und die Herrlichkeit und die Bündnisse, die Gesetzgebung, der Gottesdienst und die Verheißungen, deren die Väter sind und aus denen Christus hervorkommt, nach seiner natürlichen Abstammung, der Gott ist über alles gepriesen in Ewigkeit. Amen. Das Heil kommt von den Juden. Wir wollen auch noch zwei Verse aus 1. Mose 49, Vers 10 auch lesen. Da ist diese Verheißung: Es wird das Zepter nicht von Juda weichen, noch der Stab des Herrschers von seinen Füßen, bis der Held kommt und ihm werden die Völker anhängen. Und der Hebräerbriefschreiber sagt, Kapitel 7, Vers 14, denn es ist ja offenbar, dass unser Herr aus Jude hervorgegangen ist, einem Stamm, zu dem Mose nichts vom Priestertum geredet auch hat. Dieser Punkt, der war ganz klar verheißen in der Schrift, dass der Messias, dass das Heil von den Juden kommt. Das war Gottes Plan gewesen. Und das musste die Frau eben ja sich auch so anhören. Aber wisst ihr, sie hat an keinster Weise irgendeine Kränkung hier auch gezeigt, sondern sie ist dann eben, oder der Herr Jesus hat ihr dann erklärt, wie es mit der Anbetung auch ausschaut. Und ich möchte diese Verse jetzt übergehen, so Gott will, wollen wir uns nächsten Sonntag auch mit diesem Thema beschäftigen. Und die Frau sagt dann in Vers 25, nachdem der Herr Jesus über die Anbetung auch gesprochen hat, sagt die Frau zu ihm: Ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus genannt wird. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkünden. Aus diesem Vers können wir entnehmen, dass bei dieser Frau einerseits die Erkenntnis wächst und auf der anderen Seite wurde sie wahrscheinlich an Unterweisung aus ihrer vielleicht Kindheit, aus der Jugendzeit, wie auch immer, erinnert, und zwar die Aussage von dem Messias. Ich weiß, dass der Messias kommt. Und es ist hier so interessant, auch dieser Hinweis, Messias, der Christus genannt wird. Uns wird der gleiche Zusammenhang oder so ein ähnlicher in Johannes 1, auch Verse 40 bis 41 gezeigt. Einer von den Zweien, die es von Johannes gehört hatten und Jesus gefolgt waren, war Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Der fand zuerst seinen Bruder Simon und sagte zu ihm: Wir haben den Messias gefunden, das heißt übersetzt, der Christus. Es ist interessant, dass Johannes eigentlich der einzige Evangelist ist, der das Wort Messias tatsächlich erklärt. Messias bedeutet im Hebräischen der Gesalbte und Christus, das ist im Griechischen das Wort der Gesalbte. Und so geht man eigentlich davon aus, dieser Hinweis, der Christus ist, dieser Einschub sozusagen, dass der nicht von dieser Frau stammt, sondern wohl von Johannes, der das Ganze geschrieben hat, dass er es hinzugefügt hat. Weil sonst würde das irgendwie gar keinen Sinn hier machen, wenn die Frau sagt, ja, wir warten auf den Messias, dann war der Jesus der hebräischen Sprache doch mächtig. Ja, er wusste ganz genau, was sie sprach. Er hat ja nicht nötig gehabt, dass man es ihm in griechischer Sprache übersetzt. Und so können wir eigentlich davon ausgehen, dass dieser Hinweis, der Christus eigentlich für uns, für andere Menschen, das Neue Testament wurde ja in griechischer Sprache auch geschrieben, auch eben noch hinzugefügt auch wurde. Was hier interessant ist, die Frau weiß nicht nur, dass der Messias kommt, sondern sie weiß auch, was er tun wird. Da heißt es so, wenn dieser kommt, wird er uns alles verkünden. Sie war unterwiesen auch in den Schriften und wir haben eine Verheißung in 5. Mose 18, Verse 15 und 18. Und zwar hier spricht zum einen Mose, geleitet auch durch den Heiligen Geist, einen Propheten wie mich wird der Herr, dein Gott, aus deiner Mitte und aus deinen Brüdern erwecken, dem sollt ihr gehorchen. Und Gott bestätigt zwei Verse später auch diese Aussage und sagt so, ich will ihnen einen Propheten, wie du bist, aus ihren Brüdern erwecken und meine Worte in seinen Mund geben, der soll zu ihnen reden, alles, was ich ihm gebieten werde. Sowohl die Juden als auch die Samaritaner, die hatten die ganz gleiche Messias-Erwartung auch gehabt. Sie haben erwartet, dass der Messias, es wird ein Prophet sein, es wird ein König sein, ein Priester, aber auch aus diesen Versen, die wir gerade eben gelesen haben, einer wie Mose, ein Prophet, der mächtig war, auch zu belehren. Und darum ist auch hier so diese Aussage, wenn dieser kommt, wird er uns alles auch verkünden. Das heißt, dieser Messias, es ist dieser Lehrer, der den vollkommenen Willen Gottes uns verkündigen auch wird. Und jetzt diese Aussage in Vers 26. Jesus sprach zu ihr, ich bin es, der mit dir redet. Es ist sehr interessant, ja. Der Herr Jesus, als er unter den Juden wirkte, dann war er eigentlich bedacht, auch wenn er Wunder getan hat, dass Menschen nicht erfahren sollen, wer es getan hat. Wir haben zum Beispiel ein Hinweis, Johannes 10, Vers 24, da umringten ihn die Juden und sagten zu ihm, wie lange hältst du uns noch im Ungewissen? Bist du der Christus? Dann sage es uns frei auch heraus. Die Juden hatten ja ihre eigenen Vorstellungen. Wenn der Messias kommt, dann wird er uns auch von den Römern eben befreien. Sie waren sehr gerne bereit, einen Messias zu haben, der ihnen Brot gibt, ja, bei der Speisung der 5000. Sie wollten so einen Menschen auch zum König erheben. Und Jesus wusste eben die Gedanken der Menschen und deswegen wollte er sich nicht früh genug auch den Menschen offenbaren, sondern sie sollen durch sein Leben, durch sein Wirken auch überzeugt werden. Hier aber bei dieser Frau, da tut er es. Er tut es und sagt ja, ich bin es, der mit dir redet. Wir haben nur noch eine Stelle, und zwar die Geschichte mit dem Blindgeborenen im Kapitel 9, wo Jesus sich ihm dann später offenbart, als er gesund ist, und er tut sich ihm auch so vorstellen. Aber in allen anderen Fällen war es nicht der Fall auch gewesen. Was heißt es? Ich bin es, der mit dir redet. Der Herr Jesus wollte dieser Frau eine Glaubenshilfe geben. Sie hat keine Wunder von ihm gesehen, aber sie war doch in voller Erwartung auf den Messias. Die Menschen damals, sie haben auf den Messias gewartet. Und nun sagt er ihr ganz offen, ich bin es auch. Und meine Lieben, was bedeutet diese Aussage für uns? Der Herr Jesus, er ist in den Himmel gefahren. Er lebt nicht mehr hier auf Erden. Aber wisst ihr, der Gedanke, wenn wir aufrichtig sind wie diese Frau, wenn wir Fragen stellen, wenn wir vorwärts kommen wollen, dann möchte uns der Herr Jesus durch sein Wort begegnen. Genauso wie er leibhaftig dieser Frau sozusagen gegenüberstand und mit ihr gesprochen hat, möchte Gott durch sein Wort jetzt, was er uns hinterlassen hat, sagen, den Weg des Heils, und er möchte uns sagen, das, was ich dir gesagt habe, das sage ich, der Messias. Und wohl uns, wenn wir wirklich ja durch den Geist Gottes überführt werden und das Ganze auch annehmen. Das heißt, die Frau, sie musste nun entscheiden. Nimmt sie jetzt diese Botschaft an? Glaubt sie diesem Wort oder glaubt sie auch nicht? Wir werden ja in den nächsten Stunden dann sehen, wie sie, ja, dann zu ihrer Stadt hingeht, wie sie andere Menschen noch ruft. Sie wurde tatsächlich von Jesus Christus, von dem Messias überzeugt. Und was wir aber in diesen Geschichten, in diesen Versen auch sehen, das ist eben die persönliche Evangelisation, wie man hier auch ja mit Menschen umgehen soll. Und jemand hat sich mal so ausgesprochen: Wenn ich die Möglichkeit hätte, mein Leben noch einmal zu leben, würde ich es im Sicherdienst verbringen. Was meint dieser Sicherdienst? Das ist ja die Stadt Sicher, ja, aus der die Frau jetzt kam. Und diese Person sagt, wenn ich noch einmal die Möglichkeit hätte, mein Leben noch einmal zu leben, dann würde ich ein Leben der persönlichen Evangelisation auch leben. Spurgeon hat einmal so gesagt, wenn ich völlig selbstsüchtig wäre und mich um nichts anderes als um meine eigene Freude kümmerte, würde ich, wenn ich könnte, nach Gottes Willen wählen, ein Seelengewinner zu sein. Denn nie kannte ich so vollkommene, überfließende und unaussprechliche Freude reinster und höchster Art, bis ich zum ersten Mal von jemandem hörte, der den Heiland gesucht und durch mich gefunden hat. Ja, man kann von dieser Freude nicht reden, natürlich, wenn man es nicht persönlich erfahren hat. Aber wenn man diese Erfahrung machen durfte, ja, dass man Menschen in einer persönlichen, ja, Unterredung, Evangelisation zu Christus führen konnte, dann ist es wirklich, ja, die höchste Freude, dass man einen Menschen aus dem Tod zum Leben auch verholfen hat. Und ich habe eine Übersicht gefunden, die möchte ich uns noch einblenden. Ja, evangelistische Gespräche mit Menschen laufen in der Regel, die sind natürlich nicht gleich, ja, aber es gibt bestimmte Schritte, die eigentlich bei jedem Gespräch sehr, sehr ähnlich auch sind. Wenn wir eine persönliche Evangelisation durchführen wollen, dann müssen wir zuerst mit dem Menschen Kontakt aufnehmen. Sonst ist es überhaupt nicht möglich, ja. Genauso wie der Herr Jesus, er hat die Frau auch angesprochen. Kontakt aufnehmen und dann aber Vertrauen gewinnen zuerst. Nochmal für uns auch. Der Herr Jesus, er kam nicht, als er den Kontakt zu ihr hergestellt hat und hat sofort gesagt, weißt du was, ich bin gekommen, um dir die Wahrheit zu sagen, du bist eine Sünderin, du musst dich bekehren. So ist er mit den Menschen nicht umgegangen, sondern er hat zuerst das Vertrauen hergestellt und dann hat er sich sozusagen erst offenbart. Ja? Und so ist es auch für uns wichtig, dass wir Vertrauen herstellen zu den Menschen und dass wir dann aus unserer persönlichen Erfahrung sagen können, ich habe Christus kennengelernt. Er hat mir meine Sünden vergeben. So können wir ausführen, ja, dass wir persönlich Christus erlebt haben. Und daraus entsteht dann ein Gespräch, weil der Mensch doch in einer ganz anderen Gedankenwelt, Umgebung auch lebt, eben in Sünden gebunden ist. Und er wird viele Fragen haben, wenn er aufrichtig ist. Das ist so der nächste Punkt. Und dann muss man ganz klar das Evangelium erklären, so wie wir betrachtet haben. Dass wir nicht das Evangelium leicht in dem Sinne sagen und sagen, glaube einfach und dann wird Christus dein Leben ändern und alles wird in deinem Leben gut sein. Sondern wir müssen tatsächlich auf den Punkt hinkommen, dass Menschen ihre Sündhaftigkeit vor Gott erkennen, dass sie sich als verlorene Menschen vor Gott sehen, auf der anderen Seite der heilige Gott, der seine rettende Hand auch ihnen ausstreckt und dass sie dann überführt von dem Heiligen Geist eben innerlich zerbrechen, ja, und dann zu Gott kommen und ihn um Hilfe auch bitten. Und dann natürlich das Gebet. Immer wieder kommt es vor in solchen Gesprächen, dass Menschen sagen, sie können nicht beten. Und ich sage dann so, du kannst sehr wohl beten. Du hast es zwar noch nicht vielleicht irgendwo in dem Sinne gelernt oder gehört, so wie du jetzt mit mir sprichst, genauso kannst du zu Gott beten. Beten ist nichts anderes als ganz offen, ganz ehrlich sein Herz auch Gott gegenüber auch ausschütten. Und dann natürlich, wenn man in diesen Gesprächen ist, es ist ganz, ganz unterschiedlich. Ja? Sind die Menschen bereit, nur einen Teil der Sünden zu bekennen? Das wird man immer so im Gespräch auch merken. Aber hier und da gibt es auch die Fälle, dass Menschen einerseits wollen ihr Leben verändern, aber sie wollen bestimmte Lieblingssünden nicht lassen. Sie wollen sie nicht lassen und es fällt ihnen schwer, ja, zum Beispiel auch etwas zu tun, zum Beispiel anderen Menschen zu vergeben. Wenn ich wirklich sehr enttäuscht wurde, da geht es nicht um Kleinigkeiten, ja, wirklich. Und dann den Menschen zu vergeben, aber Christus sagt ganz eindeutig, wenn ihr nicht vergebt, dann wird euch auch nicht vergeben werden. Und das sind einfach so Dinge, die wir natürlich dann im Gespräch auch die Menschen weiterführen müssen, dass sie tatsächlich auch durchdringen und Heilsgewissheit auch bekommen. So wünsche ich sehr, dass wir an diesem Beispiel der Samariterin so ein Musterbeispiel haben, wie wir mit Menschen in Kontakt kommen können und wie wir Menschen zu Christus auch führen können. Wir wollen nun bei dem nächsten Thema auch weiter die Verse von 27 bis 38 auch betrachten, wo der Herr Jesus über die geistliche Ernte auch spricht. Ja, Gott segne uns im Nachdenken und vor allem in dem praktischen Ausleben, in dem praktischen, auch in dem persönlichen Evangelisieren. Gott segne uns. Amen.